Dieser Tage habe ich einem lieben Freund ein paar Zeilen geschrieben und hat mich Gott erinnert, dass ich ihm mal ein Wort gegeben habe. Und dann habe ich nachgedacht, was schreibe ich? Und dann hat mir Gott was gezeigt. Und das ist die Grundlage eigentlich auch für den Anfang dessen, was ich jetzt bringen werde. Das ist Wüste. Die Wüste. Die Wüste. Und ich habe das Wort gehabt, Wüste, und damit kann man erstmal ein wenig anfangen, denkt man an die Sahara und so weiter. Ne? Und ja, dann bin ich ins Wort Gottes gegangen, habe angefangen zu lesen und zu studieren. Und da ist mir aufgefallen, dass es, ich habe ein paar rausgegriffen, ein paar herausragende Männer aus dem Wort Gottes, die waren alle in der Wüste. Und es gibt zwei Arten von Wüsten. Es gibt erstens die Wüste, die du dir selber suchst und wo du hineinkommst, und da ist es manchmal schwierig, wieder rauszukommen. Und dann gibt es eine Wüste, da schickt dich Gott rein. Und am Anfang habe ich gleich den ersten Menschen gestellt, der Adam. Der ist in dieser Reihe von Männern der, der sich seine Wüste selber gesucht hat. Der war im Paradies und ist aus demselben vertrieben worden durch Ungehorsam. Na, Ungehorsam hört sich irgendwie netter an als wie Sünde. Ne? Ungehorsam, boah, kriegen wir schon noch hin. Sünde ist da schon ein wenig schwerer. Aber es war einfach Sünde, weil die Eva hat zwar da, kennen wir alles, aber eigentlich war er der Chef da in dem Garten und er hätte sagen müssen, Frau, leg's weg, nimm er nicht. Das hat er natürlich nie gemacht. Und interessanterweise, ich weiß nicht, ich habe das immer im Wort Gottes, wenn er über diesen Sündenfall spricht, hat, glaube ich, einer hier, oder ich weiß nicht, ob ich es gehört habe, über die Eva gibt es 7 Verse, wo diskutiert war, die hat wenigstens noch der Maul gepredigt. Genau, ja. Der hat noch diskutiert. Die Eva hat noch diskutiert, aber der Abraham hat gesagt, ja, danke, ist ich noch nicht mehr. Ungehorsam. Und er hat etwas gemacht, er hat was genommen, was ihm nicht gehört hat. Er hat etwas genommen, was ihm nicht gehört hat, weil es war ihm nicht erlaubt, von dem zu nehmen, was er genommen hat, und damit hat es ihn auch nicht gehört. Er hat etwas genommen, was Gott gehört hat. Und es gibt da, dazu komme ich dann später noch, das ist Malachi, kann man da noch, viele wissen, was da steht. Und ja, und somit ist er aus dem Paradies rausgekommen und vertrieben worden, und die Folgen haben wir zu tragen, immer noch. Die nächsten, die in die Wüste kamen, oder das, was ich drunter geschrieben habe, ist Mose, das ist das Volk Israel. Die sind rumgezogen, sind aus Ägypten ausgezogen und sind in die Wüste gekommen, und der Weg am Meer und so weiter und bis zum gelobten Land, hatte mal jemand ausgerechnet, 14 Tage hätte das gedauert, ungefähr 3 Wochen, oder wären sie über den Jordan gewesen. Und sie waren auch dort, haben Kundschafter reingeschickt, waren 12 Leute, von jedem Stamm einen. Und dann kamen die zurück und 2 haben gesagt, wir gehen. Und alle anderen haben eigentlich das Volk madig gemacht, sage ich mal so, dass sie Angst hatten, dass sie Furcht hatten, dass sie gesagt haben, wollen wir nicht und so weiter. Und dann haben sie eine Kundschafter, habe ich mal zusammengeschrieben, da hat das Volk rebelliert, Streit, Protest, sie wollten nicht, Unglaube, Murren, Aufruhr. Sie wollten ja Mose dann noch steinigen. Und dann hat der Herr zu Mose gesprochen, dass eben diese Tage, die sie gekundschaftet haben, 40 Tage, das waren jetzt 40 Jahre, und da zieht ihr mal schön durch die Wüste. Und in dieser Wüste, da komme ich später noch dazu, da sind, ja, die haben dann noch gemäudert und haben noch gesagt, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben, wie der Eckhard das letzte Mal. Es hat mich interessiert, weil ich hatte da schon mal ein Thema, wo der Eckhard den letzten Sonntag über Wüste und so weiter gesprochen hat. Da habe ich gedacht, das passt ja ganz gut. Dann haben die gemurrt und haben dann auch noch gesagt, ach, wenn wir doch alle in dieser Wüste sterben würden und wenn wir doch hier umkommen würden und das ganze Programm. Und da ist mir dazu eingefallen, dass in der Macht der Zunge Leben und Tod steht und Gott hat gesagt, okay, wenn ihr sterben wollt, dann sterbt halt. Also es ist interessant, die Zusammenhänge da zu sehen, wie der Herr da wirkt, ja. Indem sie meine Anweisungen nicht befolgten, keiner von denen, die mich verachtet haben, soll das Land sehen. So steht in 4. Mose 13, 34 als letztes. Zu den eigenen Wüsten komme ich später noch ein wenig. Und jetzt kommen Männer. Der Noah. Der Noah, der steht geschrieben, dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer, gerechter Mann, ohne Tadel an seiner Zeit. Er wandelte mit Gott. In welcher Wüste war der denn? Wasserwüste. Ein Jahr. Wasserwüste. Könnt ihr euch vorstellen, ein Meer, in dem es kein Land mehr gibt. Also Berge, alles unter Wasser, kein Land mehr, nur noch Wasser. Und das Verbrechen, das Noah begangen hat gegenüber Gott, er war gerecht, er war fromm. Und das hat ihn ausgezeichnet, dass er in diese Wasserwüste gekommen ist und dass er von seiner Evangelisationserfolg, also war sehr bescheiden, 8 Leute gerettet, also sehr bescheiden, muss ich sagen. Und seine Auszeichnung war, er war gerecht. Und Gott hat ihn berufen und hat gesagt, dich nehme ich und mit dir fange ich was Neues an. Aber erstmal musste er durch das Wasser. Und dann der Nächste, der Abraham. Ich habe das genannt, Wüste der Heimatlosigkeit. Er hat keine Heimat gehabt. Und seine Auszeichnung, die ihn dazu prädestiniert hat, dass er da losgeschickt worden ist, man liest das so romantisch, ja. Da muss man sich mal überlegen, Noah war in Ur, er war in seiner Familie, er hat Land gehabt, er hat Besitz gehabt, er hat Eigentum gehabt, er hat ja wahrscheinlich ein Haus gehabt oder große Zelte. Und dann hört er eine Stimme und die sagt dann, in Haran waren es da, glaube ich, schon, mit seinem Vater, sagt dann, zieh aus deinem Haus, zieh aus deiner Verwandtschaft. Und Abraham war gehorsam, er glaubte Gott und war ein Freund Gottes. Und das hat ihn befähigt, aus der Gesellschaft, in der er gelebt hat, herausgerissen zu werden. Wir beide haben das immer erlebt, wo wir fest integriert waren in einer Gesellschaft, in einem Ort, wo alles super gelaufen ist für uns und dann wurden wir herausgerissen, wirklich herausgerissen durch verschiedene Umstände. Entwurzelt wurden wir. Johanni hat das Wort damals gebraucht, entwurzelt. Und so ist es den Abraham ergangen. Der ist hier aus dem Alten, was herauskommt, entwurzelt worden. Und wenn ich jetzt weitergehe, werdet ihr merken, dass das eine oder andere kenne ich. Heide war ich ja auch. Das habe ich ja abberührt. Und der Hintergrund dessen ist, mit dem, was hier ich heute sage, ist, Gott möchte das in Ordnung bringen. Er will es heilen. Weil, es geht weiter, aber ich sage trotzdem diesen Zwischensatz, auch bei diesen Männern, nicht der Anfang ist entscheidend, sondern das Ende. Okay? Wir haben immer einen Anfang, wir haben immer etwas, wo wir stehen, wir haben immer einen Blick, wir haben immer eine Vision, wir haben immer eine Idee, wie wir durchs Leben kommen wollen. Und dann sind wir ja unterstellt. Wir haben ja unser Leben Christus in die Hand gegeben. Wir haben ja unser Leben in seine Hand gelegt und dann wundern wir uns, wenn plötzlich wir Wege gehen müssen, die niemand versteht. Also mir sind so Wege schon gegangen. Und ich bin überzeugt, jeder von uns hier hat schon mal eine Wegstrecke hinter sich gelegt, die er eigentlich nicht gehen wollte. Nicht gehen wollte. Mose. Mose wurde berufen. Und er hatte das große Glück, zweimal in die Wüste zu kommen. Der war zweimal drin. Einmal nur mit Schafe und dann mit anderen Schafen. Und das 80 Jahre. 40 Jahre Schafe, 40 Jahre Schafe. Also 80 Jahre. Und seine Berufung war, ich will dich. Zieh deinen Schuh aus, der Ort ist heilig. Du gehst zum Pharao. Der Mose hat gesagt, nee, das, ich kann ja gar nicht reden. Du hast mich 40 Jahre in die Wüste geschickt und da bin ich verstummt. Da habe ich stottern gelernt, wie die Schafe. Ich kann nicht mehr reden. Hat jetzt den Baba im Himmel nicht so interessiert, weil er hat ihn dann schon jemand zur Seite gestellt. Also dieser Mose, zu dem er so, geh nun hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Also es war der Mose. Dann haben wir noch so einen wunderbaren Menschen in der Bibel, den Hiob. Was waren denn seine Verbrechen? Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob, und dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. Seine herausragende Leistung war, um in die Wüste der Katastrophen. Habt ihr den Hiob schon mal gelesen? Da ging es bang, 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 bang. Der hat innerhalb von Stunden nichts mehr gehabt. Und es ist Krankheit. Seine Freunde haben ihn dann auch wunderbar beraten. Ne, diese Freunde, für die er dann Buße tun musste, damit Gott sie wieder angenommen haben, die haben toll geredet. Und wenn man das liest, denkt man, ja super, eigentlich ganz gut, was die sagen, aber trotzdem was verkehrt. Das war ein frommes Geschmarri, ich sag's mal so, ganz brutal. Natürlich sind da viele Weisheiten, viele Wahrheiten drin, aber die haben alle nicht auf den Hiob zugetroffen. Auf den Hiob nicht. Vielleicht für mich, da stehen Sachen drin, die muss ich mir vielleicht antun, ja, oder ich mir merken und mich korrigieren. Aber auf den Hiob hat es nicht zugetroffen. Und seine herausragende Leistung war, er war gottesfürchtig. Das hat ihn befähigt, in der Wüste zu kommen, in der Wüste von Katastrophen und Krankheit. Seine Frau hat gesagt, verfluche Gott und stirb. Das ist übrigens die einzige, die übrig geblieben ist. Ne? Wisst ihr das? Die Kinder waren weg, die Knechte waren weg, das Vieh war weg, die Schafe, Kamele, alles weg. Die einzige, wo ihn geblieben ist, war seine Frau. Habt ihr das schon mal gecheckt? Die hat ihm gesagt, verfluche Gott und sterb. Und die hat Gott ihn erhalten. Und, ja, man liest nicht, dass er eine zweite Frau gehabt hat. Anscheinend das, was danach gefolgt ist, auch mit dieser Dame. Ja, dann haben wir den David. Seine herausragende Leistung war, dass er verfolgt, ich sag mal, die Wüste der Verfolgung. Und wenn man jetzt die Geschichte von David liest, weiß man, der ist ja auf den Bergen in der Wüste umhergehupft und so weiter und so weiter. Und warum ist der nahe gekommen? Neid der anderen. Und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und forthin. 15 Jahre Verfolgung. Seine herausragende Leistung war, dass die Frauen in Israel gesungen haben, der Saul hat seine Tausende erledigt und der David seine Zehntausende. Und da hat der König gedacht, na, das gefällt mir gar nicht. Neid. War eine Katastrophe in deinem Leben? Ist Neid da? Bist du krank? Aber der Grund, warum David in die Wüste noch gekommen ist und verfolgt worden ist, glaube ich persönlich, der Bursche war ja sehr, sehr jung und 15 Jahre, mit 30 ungefähr ist er König geworden, da kann man ungefähr ausrechnen, wie jung er war, mas o menos. Charakterbildung. Ich glaube, dass wir in manche Situationen kommen, auch wie der David, dass Gott, dass der Heilige Geist uns umgestalten will. Durch all diese Dinge. Durch all diese Männer, wo ich jetzt gerade gesagt habe, Charakterbildung. Umformung. Transformation. Wenn Gott auf uns blickt, wenn der Heilige Geist auf uns blickt und wenn der Herr kommt und sagt, dich brauche ich, ich will dich benutzen, aber vorher muss ich noch was für dir machen, erschreck bitte nicht. Und dann erschrecken wir aber doch. Ne? Ich meine, die Männer, die sind reihenweise schon ein wenig erschrocken. Ne? Und dann haben wir noch jemand, unseren Herrn. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht werde. Also sogar Jesus war in der Wüste. 40 Tage, nichts essen, nichts trinken. Er war in der Wüste, weil er der Sohn Gottes war und weil er einen Auftrag hatte. So wie die anderen auch. Und dann lesen wir an anderen Stellen manchmal, Jesus zog sich jedoch immer wieder zum Gebet in die Wüste zurück. In der neuen Luther steht Wüste, in anderen steht Einöde, einsame Gegend oder Einsamkeit. Das ist die Wüste. Ich habe einen Freund gehabt, der war ein Fan von der Wüste. Der ist immer gern mal in die Wüste gegangen. Und er hat gesagt, Johannes, wenn du in der Wüste bist, schreit die Stille. Da ist so ruhig und so still, das dröhnt dir in die Ohren. Das hältst du nicht aus, das musst du lernen. Das ist, und letztens erst habe ich mich jemand gesprochen, der auch so ein bisschen sagt, ja, das ist unglaublich. Du hörst den Wind ein wenig, aber ansonsten nothing, nix. Die Jünger, Zerstreuung, Verfolgung, Wüste der Verfolgung, haben wir auch erlebt, Verfolgung, weil wir Christ geworden sind. Das ist kein Spaß. Öffentlich gebrandmarkt. Gewarnt. Der ein oder andere wird es erlebt haben. Aber warum? Weil diese Jünger das Evangelium weitertragen wollten. Ist die Wüste ein Ort ohne Leben? Gibt es dort nur den Tod? Ich behaupte, jeder kommt in die Wüste. Die Frage ist nur, wie komme ich aus der Wüste wieder raus? Und wo ist Gott? In meiner Wüste, wo ist Gott? Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Erde. Und wenn du Dinge erlebst, die dir komisch vorkommen, wo du denkst, was habe ich verbrochen? Warum bin ich in dem Dilemma? Warum muss das mir geschehen? Manche zum zweiten, dritten, vierten Mal. Habe ich irgendwas getan, was ich nicht weiß, dass Gott mich jetzt wieder mal komplett durchrasiert? Ich glaube, wenn du für dich selber dich spiegelst und erkennst, ich habe eigentlich alles gut gemacht. Und dann hasse ich den Heiligen Geist, das ist mein Herr. Und den kann ich fragen, Herr Jesus, was ist los? Gibt es etwas, was ich in Ordnung bringen müsste? Dann glaube ich, ich weiß es bei mir. Ich muss immer was in Ordnung bringen, glaub mir. Ich bin noch auf dem Weg, So. Und dann sagt dir das der Heilige Geist. Da musst du nicht in Schwitzkasten genommen werden und es rausgepresst werden wie bei einer Traube. Das ist völlig unsinnig. Die gute Botschaft ist, jede Wüstenzeit geht zu Ende. Jede Wüstenzeit geht zu Ende. Jede Wüstenzeit geht zu Ende. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wie immer, zwei Möglichkeiten. Die Wüstenzeit geht zu Ende. Entweder du stirbst in der Wüste. Oder du kommst raus mit einem ganz neuen Leben. Gestärkt. Auferbaut, kräftiger, stärker und mit mehr Möglichkeiten. Die Juden, die da in der Wüste umhergezogen sind, die wollten in der Wüste sterben und sind in der Wüste gestorben. Die sind weggenommen worden, weil sie einfach rebelliert haben, weil sie die Dinge, die Gott an ihnen tun wollte, nicht machen wollten, weil sie ungehorsam waren. Ungehorsam. Erinnert euch? Adam. Ungehorsam. Zu Josua hat er gesagt, jeden Ort, auf den eure Sohlen treten, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe, so werde ich dich leiten und führen. Und dann sind diese Männer über den Jordan gegangen. Die Wüste ist natürlich auch ein Ort, wo du A, ums Leben kommst oder B, ein durch und durch neues Leben herausgehst. Aber die Wüste, müsst ihr wissen, das ist auch ein Ort der Entscheidungen. Du musst an diesem Platz was entscheiden. Du musst entscheiden, wie Josua, wie die Israeliten, ich will in dieses Land, ich will mit meinem Gott gehen, oder du kannst dich hinlegen und sagst, Herr, ich möchte sterben. Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Das trifft nicht Gott für dich. Du triffst die Entscheidung in diesem Ort, in dieser Wüste. Und ich habe hier notiert, Entscheidung und Beschneidung. Du wirst in der Wüste beschnitten. Von dir werden Dinge weggenommen, die unbrauchbar sind für dein Leben und für das, was der Herr mit dir vorhat. Du musst dich entscheiden, dich beschneiden zu lassen. Weil in der Wüste bleibt immer was zurück, nicht nur der Schweiß. Da bleibt immer was zurück. Und ich persönlich denke, dass wenn du diese Zeit durchlaufen hast, das können Jahre sein. Wir haben das erlebt mit einem Kind von uns, ja. Das hat 10 Jahre gedauert, bis er es überlebt hatte, okay? So war das. Hat 10 Jahre gedauert, bis wir wussten, er hat es überlebt. Gott hat immer gesagt, bete nur für dein Leben. Das haben wir gemacht, 10 Jahre. Jesus wurde in der Wüste geführt, vom Teufel versucht. Aber in Lukas 4, 14 und 15 steht, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa, und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend, und er lehrte in ihrer Synagoge und wurde von allen gepriesen, geehrt. Und wie wir schon gehört haben, Jesus zog sich immer wieder in die Wüste zurück zum Gebet. Man kann sich dort so wunderbar konzentrieren. Es ist nichts da, außer du und Gott. Es ist der Herr da und du bist da. Und es ist egal, ich meine, du musst jetzt nicht in die Sahara fahren, um das zu erleben, sondern du kannst dich an ein Zimmer hocken, deine Kammer zusperren, du kannst dich in den Garten hocken, du kannst einmal alleine im Auto, ich bin immer manchmal im Auto gefahren und habe da drin, war mir froh, dass mich dann keiner beobachtet hat, weil da drin habe ich gekämpft. Manchmal gegen Gott, gegen die Wüste. Und Gott hat mich durch Sachen durchgeführt, die habe ich immer gesagt zu der Zeit, Herr, hilf mir bitte, dass ich es lerne, weil ein zweites Mal möchte ich das nicht erleben. Herr, hilf mir, das zu lernen, was ich zu lernen habe. Die Wüste ist ein Ort der Entscheidung und Beschneidung. Bist du beschnitten an deinem Wesen und deinem Herzen? Als Josua über die Wüste, über den Jordan gegangen ist, hat Gott zu ihm gesagt, beschneide alle, die mitgehen. Denn alle, die in Ägypten waren, die waren alle beschnitten. Und alle diese Kriegsleute sind alle gestorben, da ist keiner rein. Und von der jungen Generation war keiner beschnitten. Niemand. Hat Gott zu Josua gesagt, nimm ein Messer. Die haben dann Steinmesser genommen, ich glaube Metall durften wir den nehmen. Und haben dann, könnt ihr euch vorstellen, das Riesenheer, diese Hunderttausende von Menschen, Männern, musste erst einmal hier gemetzelt werden. damit die, und dann nach 14 Tagen oder 3 Wochen war das alles wieder abgeheilt und erledigt und dann konnten die losziehen. Das ist kein Spaß. Ne? Und wisst ihr was? Wenn du beschnitten bist, dann kannst du das Passah feiern. Danach haben sie das Passahfest gefeiert. Erinnerung aus Ägypten. Erlösung, Befreiung von Tod, von Not, von Sklaverei. Freiheit. Im gelobten Land, in dieses Land, in das sie reingingen, waren sie frei. Und der Merksatz dabei ist, du kommst nur beschnitten in das gelobte Land. Nur beschnitten. Und wir, die wir Jesus nachfolgen, steht im Neuen Testament beschnitten am Herzen. Okay? Natürlich wird da nichts weggeschnippelt, ne? Das ist schon klar. Jetzt ist Gott sei Dank vorbei. Aber wir werden beschnitten, Mann wie Frau, Jugendlicher, vielleicht auch ein Kind, das sich ernsthaft bekehrt hat. Und wir wissen alle, und es singen immer so schön, Herr, hol mich ab und lass mich nicht so, wie ich bin und verändere mich. Und es sind tolle Lieder, die wir singen. Und ich glaube, dass wir das ernst meinen, nur wenn es dann kommt, wenn es uns trifft. Wenn dann tatsächlich das losgeht, was wir eigentlich wollen, dann bitte nicht murren. Du kommst frei in das Land. Du bist frei. Jesus Christus macht uns frei. Wen der Sohn frei macht, macht er recht frei. So wie die Juden aus Ägypten kamen, so wie die in das Kanaan einzogen, so wie das schon den Abraham versprochen war, so sagt Jesus auch zu uns, folge mir nach. Wen der Heilige Geist, wen Christus frei macht, den macht er recht frei. Und bist du frei? Ich habe am Anfang gesagt, der Adam, der hat was genommen, was ihm nicht gehört hat. Und da geht es um Geben. Und ich habe lange überlegt und habe gesagt, Herr, ich war nicht so recht. Und, aber ja, hast du etwas genommen, das dir nicht gehört? Ich komme zurück am Anfang. Hast du etwas genommen, was dir nicht gehört? Es gibt da auch sehr bekannte Leute, von denen wir immer in der Bibel lesen. Der Adam, den habe ich schon genannt. Da gibt es den Achan, der in Ai dieses Mantel und das Gold da vergraben hat, obwohl es gebanntes war. Gebanntes für den Herrn heißt, es gehört nur Gott. Niemand das anlangen, wer das anlangen stirbt. Dann gibt es den Hananias und die Sapphira, die so getan haben, als ob, als wenn, und sich da großspurig aufgewandelt haben, was sie alles geben, und haben trotzdem was abgezwackt. Auch gestorben. Dann gibt es noch den Judas, den Verräter, auch gestorben. Der wollte an die Autorität Christi ran. Der wollte Jesus wahrscheinlich zu etwas zwingen. Es war ein Zelot, der Judas, das war ein Freiheitskämpfer. Und er wollte, dass dieser Jesus endlich seine Macht auspackt und König wird und die Römer mal richtig auf die Guscheln aufhaut, sozusagen. Der wollte den Plan von Jesus verändern. Der wollte etwas nehmen an Autorität und an den Möglichkeiten zu manipulieren, was ihm nicht zugestanden hat. Jesus hat über den Judas gesagt, für diesen Mann wäre es besser, dass er nicht geboren wäre. Stellt euch mal vor, Gott sagt sowas über den Menschen. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nicht geboren. Das ist das Härteste, was es überhaupt gibt. Jeder ist geliebt auf der Erde. Jeder Mensch, der über die Erde geht, denn liebt Gott. Ich will das jetzt nicht vorlesen, das ist mir dann jetzt doch ein wenig zu viel. Aber lest euch mal das Kapitel Malachi durch, 3, 6 bis 12. Wo Gott spricht, ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Ihr habt euch auch nicht geändert. Ihr seid genau solche Betrüger wie euer Stammvater Jakob. Wie eure Väter habt ihr meine Gebote nicht gehalten und ihnen nicht gehorcht, sagt der Herr. Und dann sagt er, wie das geht, warum das ist und erklärt es genau. Und dann sagt er aber, wenn ihr da euch einlässt auf das Angebot, was ich euch gebe, dann werdet ich die Schleusen des Himmels öffnen, ich werde euch versorgen, ich werde euch, ihr könnt mich prüfen da drin, sagt Gott. Im Timotheus, da geht es da geht es um den Zehnten, da geht es um Geld. Aber mit dem Geben, wir denken immer an Finanzen. Und die Frage ist halt, was gebe ich an Zeit? Und das große Vorbild eigentlich für mich ist immer, Christus das nachzufolgen, zu machen, sich selbst geben. Und das ist wirklich die schwerste Übung. Ich meine, das kann man ja mal eine Woche üben, ne? Sich selbst geben, immer wieder. Ohne jetzt aus dem religiösen Verbogenheit raus, sondern einfach aus dem, wie der Heilige Geist dich leitet und führt. Und wie oft ist es immer wieder, dass der Heilige Geist was sagt zu dir und du überhörst es. Jemand dienen auf der Straße, der gerade hingefallen ist oder was weiß ich. Ich hab so ein wunderbares Erlebnis gehabt mit einem Freund. Wir waren einkaufen zusammen beim Bäcker, haben wir Brot geholt. Und da stand eine Frau dort, die hat, glaube ich, 20 Cent zu wenig gehabt und hätte dann 50 Euro wechseln müssen. Also Geld genug hatte die. Die hätte das Brot bezahlen können. Und mein Freund sagt, ach, was denn sowas, lassen Sie den 50er ganz, da haben Sie 20 Cent. Das schenke ich Ihnen. Die war komplett aus dem Wind. Was, Sie schenken mir 20 Cent? Welche 20 Cent, versteht ihr? Was, Sie schenken mir? Das ist mir noch nie passiert. Und wieso machen Sie das? Ach, hat er gesagt, das ist okay. Nehmen Sie das. Ich schenke, das macht mir Spaß. Was, das macht Ihnen Spaß? Ja, die ist uns nachgelaufen und aus dem Haus noch hinaus und hat dann immer noch, ja, wo kommen Sie, wer, warum? Und die hat es überhaupt nicht begriffen. Sich selbst geben, 20 Cent. Und manchmal sind es die Enkelkinder wie bei uns, wo dann das dann doch ein manchmal zu viel wird, wo man dann sagt, jetzt möchte ich doch mal Ruhe. Meine Frau sagt, naja, Hannes, komm, jetzt machen wir halt das auch noch und mach halt, komm. Manchmal bin ich der, muss ich ehrlich sagen bei mir, ne? Manchmal bin ich der, da gibt es ja halt die Söhne, ne, wo in Weinberg gehen und der Herr fragt, geh in Weinberg und arbeite und der eine sagt, ja, ich gehe, toll und geht nicht, ne? Und der andere sagt, nee, ich habe keine Lust und dann geht er doch, ne? Ich bin manchmal der zweite Sorte. Ich sage, nee, mach ich nicht und dann mache ich es doch. Aber das ist auch nicht okay, ne? Ich meine, es hört sich gut an, ne? Aber ja, ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein, ne? Ein Bauer, der nur spärlich aussieht, darf sich nicht wundern, wenn er selbst bei guten Wachstumsbedingungen im Acker zur Erntezeit nur geringe Frucht findet. Diese Männer, von denen wir gesprochen haben am Anfang, diese Männer waren alle bereit, von Noah an, alle bereit, den Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat, auszuführen. Ich meine, bei Noah muss man mal sagen, ne, der hat 120 Jahre an seinem Schiff gebaut. 120 Jahre. Könnt ihr euch das vorstellen? Mitten in der Wüste oder auf dem Land. Es hat nie geregnet gehabt damals. Es hat nur durch Tag und Nacht und Feuchte ist die Erde befeuchtet. Und es hat noch nie geregnet gehabt. Die Leute haben gar nicht gewusst, was Regen ist. Da baut er einen Riesenkasten, ein Schiff, mitten in die Landschaft. Könnt ihr euch vorstellen, wenn jetzt da im Knoblauchsland einer anfängt, so ein Ding zu bauen, was die Leute außenrum alles reden? Könnt ihr euch das vorstellen? Was die alles erzählen würden über den Noah und seine Söhne, was die, die sind, ja, die müssen wir einsperren. Also heute käme einer mit der Jacke und würden wegsperren. Und der Mann baut 120 Jahre an diesem Schiff. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Oder der Abraham. Der hat den Mondgott gedient. Das muss man wissen. Der kommt aus Ur und die haben Mondgöttern gedient. Der hat diesen Gott des Himmels, der Schöpfung gar nicht gekannt. Und der spricht jetzt den Abraham und sagt, geh als deines Vaters Haus. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir lesen es immer so romantisch. Nur der Abraham, der Herr spricht und er geht. Der hat den Gott erst kennengelernt. Vielleicht gedacht, nu, wer spricht hier zu mir? Wer ist denn das denn? Der Mose, als Königssohn aufgewachsen, als Kind der Tochter des Pharao, am Königshaus gelehrt, der hat die besten Schulen gehabt, die besten Kleider, die besten Pferde, das beste Essen, das beste Trinken. Der hat von allem das Beste gehabt, wisst ihr das? Und dann wollte er es am besten machen mit eigener Kraft und wollte seinem Volk dienen, weil er gewusst hat, wo er dazugehört. Und hat einen Fehler gemacht, aus eigener Kraft. Benutz nicht deine eigene Kraft. Und das Ergebnis war, zweimal 40 Jahre Wüste. Ich kann mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, auch wenn ich schon zigmal gelesen habe. Und das natürlich teilweise auch recht romantisch rüberkommt und recht wie ein Heimatfilm, hätte ich fast gesagt, ja. Aber kann man sich das wirklich vorstellen? Du bist 80 Jahre alt und... Das ist Glaube. Glaube bei Noah, Glaube bei Abraham, Glaube bei Mose. Hiob war Glaube, David Glaube, die Jünger Glaube, Jesus sowieso. Ich glaube, der Jesus war Wissender. Die Merksätze sind: Jede Wüstenzeit geht zu Ende. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du stirbst da drin oder du kommst mit einem durch und durch neuen Leben raus. Die Wüste ist immer ein Ort der Entscheidung und der Beschneidung. Und es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, ob du dich beschneiden lässt. Und du kommst nur beschnitten in das gelobte Land. Nur beschnitten. Und in diesem Land, in das du hineingehst, da fließt Milch und Honig. Da ist Jesus voll und ganz da für dich, weil du geglaubt hast, weil du an ihn festgehalten hast, weil du mit ihm gegangen bist, weil du ihm vertraut hast. Und diese Zeiten wie Krankheit, Katastrophen, Verfolgung, Verführung, Heimatlosigkeit, Einsamkeit, das sind alles Kriterien, die wir kennen, auch in unserer Zeit. Da muss man nicht Tausende von Jahren zurückgehen. Jeder von uns hat es kennengelernt. Jeder von uns hat einen Teil davon durchgetragen. Und wir stehen heute da Und ich habe das ausgebreitet, so gut oder auch nicht, wie ich kann. Und Gott sagt heute zu jedem Einzelnen von euch, wo stehst du? Wo bist du? Heute ist der Tag, aus der Wüste einen Schritt rauszugehen. Aus deiner Wüste rauszukommen, in ein gelobtes Land, in ein Land, wo etwas Neues beginnt. Aber auch in diesem Land gibt es Riesen, die da sind. Auch das gelobte Land musste erobert werden. Auch das Land, in das dann Israel eingezogen ist, war nicht komplett clean. Aber sie haben es erobert. Sie haben ihr Land in Besitz genommen. Stück für Stück, nicht auf einmal. Gott hat gesagt, ich räume es nicht auf einmal aus, nicht, dass die wilden Tiere, hat er gesagt, dann Überhand nehmen und ihr da Angst oder gefressen werdet, sondern Stück für Stück. So wie ihr vorwärts geht, so habe ich euch das Land gegeben. Und das ist heute unser Auftrag als Leiter, für euch zu beten, dass ihr aus diesen Wüsten rauskommt, dass ihr den Neuanfang setzen könnt, dass ihr neues Land seht, egal, ob es eine Krankheit ist, ob es eine Katastrophe ist, ob es eine Verfolgung ist, egal was es ist. Ihr wisst es alle, kommt nach vorne. Vielleicht haben wir ein bisschen Musik, oder machst du? Kannst du ein wenig spielen? Oh. Ja, nett. Und ich bitte euch, wenn ihr wollt, wenn wir jetzt da vorne stehen, der Klaus kommt nach vorne, die Hannelore, der Andi und die Andrea und junge Leute sind leider heute nicht so viel da, ich wollte die heute total dazu nehmen. Ja, ach so, klar, haben sie ja gesagt, darum riecht es so gut. Ja. Kommt nach vorne und habt keine Angst und auch keine Hemmungen. Wenn ihr was mitteilen wollt, einen dieser Personen, uns, unseren Geschwistern, dann macht es. Und dann können wir für euch beten. Ich glaube, dass ich habe jetzt vieles weggelassen noch. Und ich bin überzeugt, dass heute ein Tag ist, wo Gott Sachen machen wird, die in der Form noch nicht bekannt sind. Und kommt nach vorne. Fang du an. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für deine Gnade und für deine Güte. Und du warst selber in der Wüste, du weißt, wie es da zugeht und wie es manchmal einsam und still ist und ruhig. Und wir den Weg verloren haben und manche Sachen uns unbekannt sind und ja, manchmal hadern und uns nicht mehr auskennen, weil wir es nicht einsortieren können, weil wir keinen Plan für sowas haben. Ja. Und wir wollen aber raus, wir wollen über den Jordan, über diese Grenze. Wir wollen drüber gehen und an manchen Ecken sind wir zu lange drin gewesen jetzt. Und wir wollen uns bewegen und wir wollen zu dir kommen und das deine Hand ergreifen und mit dir laufen, Jesus. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen anrührst, der heute ja, nach vorne kommt und nach vorne kommen will und vielleicht auch Angst hat und Furcht hat. Und du kennst uns ja so gut. Gib Mut. Ich danke dir für deine Heilung. Du bist der Heiland, Yahweh Rapha. Wir kommen vor deinen Thron zu dir. Zu dir allein. Und wir sind willige Werkzeuge. Wir folgen dir, Jesus. Du heilst. Du bist mächtig. Und du bist groß. Und wir loben dich, Herr. Und wir preisen deinen Namen. Und geben dir die Ehre für all das Gute, was jetzt geschehen wird. Danke, Jesus. Jesus.